Ich habe mich ja diese Woche vorbereitet auf die Predigt und ihr entnehmt es auch hier diesem Gottesdienstbegleiter, dass der eigentliche Titel meiner Predigt war Jesus und das beste Produkt. Ich hatte vor, über Johannes 7 zu predigen, wo die Leviten, also die Diener von den Pharisäern oder die Helfer von den Pharisäern, Jesus ergreifen sollten, es aber nicht konnten. Und die Pharisäer dann fragen, warum habt ihr nicht ergriffen? Und die Leviten sagen dann, noch nie hat ein Mensch so gesprochen wie dieser. Aber ich muss sagen, heute Morgen hatte ich den Eindruck, ich sollte doch über was anderes predigen. Und entschuldigt, wenn die Lieder vielleicht auch thematisch nicht so passen. Ich würde gerne heute über ein anderes wichtiges Thema predigen. Und ich würde gerne anfangen mit einer Frage. Was war der schönste Tag in eurem Leben? Könnt ihr gerne antworten. Was war der schönste Moment in eurem Leben? Hochzeit habe ich gehört. Hochzeitstag, ja. Vermute ich, dass es bei einigen so ist. Laut einer Umfrage von dem Gesundheitsmagazin Apotheke Umschau auf die Frage, was war der schönste Tag in eurem Leben, kam Folgendes dabei raus. 73% der befragten Verheirateten zählen die eigene Hochzeit zu den Momenten, die sie in positiver Hinsicht in ihrem Leben bislang am meisten bewegt hat. Übertroffen wurde dieses Ereignis nur von der Geburt der eigenen Kinder. Also der Augenblick, wo der Nachwuchs des Licht der Welt erblickt, gehört mit 76% zu den größten Glücksmomenten. Also die Geburt der Kinder und die Hochzeit. Mit Abstand waren das die größten Highlights. Danach mit 26%. Wir sehen, es ist ein großer Abstand. Folgt dann der Kauf eines eigenen Hauses oder der eigenen Wohnung und dann auf den Plätzen 4 bis 7. Eine überstandene Operation, überstandene Krankheit, Kauf des eigenen ersten Autos, die erfolgreiche Führerscheinprüfung und als letztes eine bestandene Schul-, Ausbildungs- oder ein Uni-Abschluss. In meinem Leben durfte ich auch schon Teil von vielen solcher Momenten sein, wo Menschen sich das Ja-Wort gegeben haben. Aber der 20. Juni 2014 war ein ganz besonderer Moment für mich. Ich weiß, dass nur Christian mit dabei war am 20. Juni 2014. Da hat nämlich ein guter Freund von mir geheiratet und ich war Trauzeuge. Ich weiß, ich hatte damals noch keinen Anzug. Ja, ich musste mir noch einen Anzug, ich bin da mit meiner Mutter unterwegs gewesen, wir haben mir noch einen Anzug gekauft, weißes Hemd auch noch, Schuhe auch noch, hatte ich alles nicht. Und das war ein großes Tamtam. Und ich weiß, wo ich dann, das war in der Gemeinde in Gifhorn, wo ich dann saß und wo ich dann Marco, das war mein Freund, der dann geheiratet hat, vorne auf der Bühne stand und auf seine Braut gewartet hat. Es gibt ja immer diese Momente, wo man dem Bräutigam es ansieht, dass es ein bisschen zu lange dauert. Also, dass die Braut ein bisschen zu lange braucht und dass dann ab und zu auch schon ein paar Tränen rauskommen. Und ich muss sagen, ich bin ja generell eigentlich nicht so die Person, die Tränen vergießt, aber in diesem Augenblick hatte ich mit den Tränen zu kämpfen. Und ich saß da nun mit meinem neuen Anzug, mit meinen neuen Schuhen, gespannt. Meine Hände schwitzten. 2 Meter vom Bräutigam war ich entfernt. Und ich überlege mir, wenn ich schon aufgeregt war, wie ging es Marco in diesem Moment? In Johannes 3, Vers 29 gibt es einen Vers, dort heißt es, wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dabei steht und ihm zuhört, freut sich sehr über die Stimme des Bräutigams. Und so ging es mir in diesem Moment. Und wer schon mal Trauzeuge war und die letzten Stunden vor der Trauung mit einem aufgeregten Bräutigam oder einer vielleicht durchdrehenden Braut erlebt hat, kennt das. Die Spannung, die Vorfreude, die Erwartung. Alles steht kurz davor, Wirklichkeit zu werden. Schnell nochmal alles überprüfen. Sitzt die Krawatte, die Frisur? Endlich kommt der lang ersehnte Tag, auf den man so lange hingefiebert hat. Das große Fest, die vielen Gäste, das Essen, die Feier, man freut sich. Und die, die verheiratet sind, können sich vielleicht noch erinnern an diese, ich habe es mal so formuliert, in diese Mischung aus Vorfreude und Aufregung. Vielleicht auch ein bisschen Angst auf das, was in Zukunft kommt. Und an diesem Moment gibt es alle möglichen Emotionen. Alle möglichen Emotionen sind mit diesem Tag verbunden. Nur eine Sache nicht, behaupte ich mal. Niemand kann dort sitzen mit einer kühlen, nüchternen Distanz. Es sei denn, er hat irgendwas Böses gegen das Brautpaar. Jeder ist betroffen. Hier gibt es kein Abgeklärtsein, keine reine Sachlichkeit. Selbst der coolste 16-Jährige spürt sein Herz klopfen, da bin ich mir sicher. Und durch alle Jahrzehnte hindurch, durch alle Jahrhunderte hindurch, gibt es wohl kaum etwas Umfassenderes und Intensiveres, das das Leben eines Menschen oder das Leben zweier Menschen so sehr verändert und prägt wie die Hochzeit, der Start in die Ehe, in das gemeinsame Leben. Und ich vermute auch, dass die Hochzeit wahrscheinlich in jeder Zeit, in jeder Kultur ein besonderes Ereignis ist. Bei uns fangen manchmal die Verlobten schon ein Jahr oder vielleicht sogar schon lange davor an, die Hochzeit zu planen. Man muss ja alles vorbereiten. Restaurants werden gemietet, das Essen muss geplant werden, der Pastor muss angefragt werden. Ganz wichtig, das Hochzeitskleid muss ausgesucht werden. Und spätestens ein paar Wochen vor dem eigentlichen Termin sind alle durcheinander. Auch in Israel zur Zeit von Jesus war eine Hochzeit ein ganz großes Ereignis. Im Gegensatz zu uns wurden die meisten Ehen arrangiert. Der Vater des Bräutigams oder der Bräutigam selbst einigte sich mit dem Vater der Braut über die Ehe. Man ist hingegangen, hat also einen Vertrag gemacht. Das Mädchen wurde nur um ihre Zustimmung gefragt. Auch wenn sie ihren Mann noch nicht kannte und ihn erst vielleicht in der Ehe lieb gewinnen konnte. Der Bräutigam zahlte einen Brautpreis und damit war die Verlobung besiegelt. Eine Verlobung war damals auch schon bindend. Ja, deswegen war die Geschichte mit Maria und Josef in dieser Hinsicht auch so dramatisch. Weil sie waren ja schon verheiratet und sie war schwanger vom Heiligen Geist. Mit dem Tag der Verlobung waren die Partner zur Treue verpflichtet und das Mädchen konnte jederzeit in das Haus des Bräutigams geholt werden, wo dann die eigentliche Hochzeit gefeiert wurde. Das heißt, die Braut hat dann zu Hause bei ihren Eltern gewartet, bis der Bräutigam gekommen ist, um sie abzuholen. Bei der Hochzeit nahm der Bräutigam dann seine Braut entgegen. Er ging in Begleitung mit Freunden, mit Verwandten, mit Musikanten zum Haus und hat sie dann mit nach Hause genommen. Und auf diesem Weg schlossen sich dann viele Leute auch aus dem Dorf an. Fackeln, Lampen waren so Ausdruck der Freude. Die Hochzeitsfeierlichkeiten, die bis zu 7 Tagen dauern konnten, ja, waren mit Essen, Trinken, Gesängen, Tanzspielen, mit Rätseln bestickt. Und viele Gäste wurden eingeladen. Es war ein Ausdruck von großer Freude und von großem Jubel. Und die Bibel benutzt dieses Bild, was so stark in unser Leben hineinwirkt, dieses Bild von der Ehe, diese Verbindung von zwei Menschen, benutzt die Bibel, um den Bund zwischen Gott und seinem Volk, dem Volk Israel, und mit seiner Gemeinde zu zeigen, dass er diesen Bund geschlossen hat. Insbesondere die Propheten Jesaja und auch ganz besonders der Prophet Hosea verkündigen, wie Gott sein ganzes Herz in diese Beziehung mit Israel hineinlegt. Wie er in diese ganze Beziehung investiert. Gott ist wie ein liebender Mann, der um seine Frau wirbt, sich mit ihr verlobt und so seinen Willen zum dauerhaften, ewigen Ehebund bekundet. Gott stellt sich immer wieder als der große Bräutigam, als der große Liebhaber vor, der sein Volk, seine Gemeinde, uns mit überschwänglicher, eifernder und intimer und vollendeter Liebe umgibt und beschenkt. Und immer wieder spürt man, wenn man besonders im Alten Testament liest, wo diese Liebe auch abgelehnt wird, wo diese Liebe missachtet wird und manchmal sogar verlacht wird, wo das Volk Ehebruch begeht, wo es sich abwendet von dem Schutz, der Fürsorge und von dem Heil und Gottes Gericht auf sich zieht. Und immer wieder zeigt sich die vergebende Gnade Gottes, denn es lässt ihm keine Ruhe. Er kann sich einfach mit dieser Untreue nicht zufrieden geben, sondern er muss immer wieder aufs Neue um seine geliebte Braut werben. Er vergibt ihr und ruft sie immer wieder zu sich. Ich habe mir die Frage gestellt, was bringt mir dieses Bild von der Ehe im Vergleich zu den hässlichen Erfahrungen, die manche von uns vielleicht machen mussten? Was hilft es denen, die einsam und alleine sind? Was bedeutet es in einer Zeit, in der sich diese Werte, von denen wir in der Bibel lesen, sich wandeln? Und ich glaube, ein Bild oder ein Gleichnis wird auch immer Grenzen des Vergleichs haben. Aber das Gute ist, nicht Gott muss sich an unseren Erfahrungen messen lassen, sondern Gott setzt den Maßstab für unsere Erfahrungen und unser Denken. So wie wir sind, ist Gott nicht, sondern Gott, so wie er ist, so ist er in Ewigkeit. Warum gebraucht Gott dieses Bild? Ich habe es schon erwähnt, ich glaube, es gibt keine intensivere Bindung von zwei Menschen als die Ehe. Keine Verbindung drückt mehr aus als die Ehe. Wir haben diese Sehnsucht nach Beziehung in uns. Die Freude und Erfüllung, die wir in der Ehe erleben, ist nur ein schwacher Ersatz, den wir in der Verbindung mit Gott erleben. Und genau aus diesem Grund hat Gott uns die Ehe gegeben, damit wir das, was Gott mit uns haben möchte, ein Stück weit verstehen können. Aber dieses Bild hat sich in unserer Zeit stark gewandelt. Was den Menschen eigentlich erhöhen sollte, was den Menschen lehren sollte, wie groß Gottes Liebe zu uns ist, erniedrigt manchmal jetzt den Menschen. Der Tiefpunkt dieses Bildes, habe ich das Gefühl, ist manchmal erreicht. Pornografie, Prostitution, Polygamie, Perversion verschiedenster Arten. Es reicht heute nicht mehr aus, nur mit einer Frau zu schlafen. Man geht schon fast auf die Jagd nach Frauen. Und ich glaube, das ist moderner Götzendienst, von dem wir so oft im Alten Testament lesen. In meiner Zeit, als ich noch in Wolfsburg, ich habe ja 4 Semester in Wolfsburg studiert, gab es einen Moment, wo zu jedem Semesteranfang musste ich mein Semesterticket immer erneuern. Und wir hatten da in dem Gebäude so einen Automaten, wo wir die Karte reingesteckt haben und dann wurde immer so ein neues Datum drauf gedruckt, dass man das dann aber benutzen konnte. Und ich erinnere mich, dass ich dann dort in der Schlange stand mit meinen Kommilitonen und der Anfang des Semesters ist ja auch immer der Moment, wo neue Studenten auf den Campus kommen. Und ich erinnere mich an einen Augenblick, wo dann natürlich auch BWL-Studentinnen und Gesundheitsmanagement-Studentinnen gekommen sind und dann sagt einer von meinen Kommilitonen, schau mal, da kommt frisch Fleisch. Und ich fand es damals witzig. Im Nachhinein muss ich sagen, was ist das für ein Gedanke, der dort verbreitet wird? Doch in dieser kaputten und gebrochenen Welt hat uns Gott nicht alleine gelassen. Wir merken, dass die Verbindung von Gott und seinem Volk, mit seiner Gemeinde, mit uns, von denen in der Bibel die Rede ist, noch nicht auf Dauer angebrochen ist. Jesus spricht in Matthäus 9, Vers 15 davon, dass eine Zeit kommt, in der er nicht mehr greifbar und sichtbar unter seinen Jüngern ist. Eine Zeit, in der sich die Braut nach dem Bräutigam und der Bräutigam nach der Braut sehnt. Eine Zeit, in der auch Trauer und Fasten seinen Platz hat. Und ich glaube, in dieser Zeit leben wir jetzt. In Matthäus 25 erzählt Jesus verschiedene Endzeitgleichnisse. Und eines beschreibt auch eine Hochzeitsfeier. Matthäus 25, die Geschichte von den 10 Jungfrauen, die auf den Bräutigam warten. Sie warten auf den Bräutigam, der kommt, um seine Braut abzuholen. Die Brautjungfern, die die Braut begleiten sollten, warten auf den Bräutigam. Sie schlafen ein und sind nicht vorbereitet. Sie rechnen nicht mehr damit, dass der Bräutigam kommt. Rechnen wir damit, dass der Bräutigam noch kommt? Sind die Dinge, die in unserer Welt jetzt passieren, so eine Ablenkung, dass sie uns von denen, worauf wir eigentlich warten, uns davon ablenken? Die Bibel drückt es sehr deutlich aus. Der Bräutigam ist auf dem Weg. Jesus kommt. Gott hat seine Sehnsucht nach seinem Volk, die Sehnsucht nach Verbindung mit seiner Gemeinde, nie aufgegeben. Jesus ist nicht in den Himmel gegangen, um sich dort zur Ruhe zu setzen und die Welt ihrem Lauf zu überlassen. Er kommt wieder und dann als Herrscher über alles. Jesus ist auf dem Weg. Er kommt, aber wir leben jetzt auch in einer Zeit der Spannung. Wir sind jetzt schon Braut. Wir sind Gott auch jetzt schon versprochen. Jeder einzelne von uns. Wir sind dem Bräutigam fest versprochen, aber wir wurden noch nicht heimgeholt. Die Beziehung ist noch nicht vollendet, aber versprochen. Worauf wartest du in deinem Leben? Am 20. Juni 2014 hat Marco gewartet. Er war perfekt vorbereitet. Alles war erledigt. Er musste nur noch dastehen und einfach warten. In 2. Petrus 3, Vers 13 heißt es: Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Die Wiederkunft Jesu ist unser Hochzeitstermin. Und wir können uns auch darauf freuen, dass wenn Jesus kommt, dass dann wahre Gerechtigkeit hier auf dieser Welt passiert. Alles, was uns jetzt Trauer, Schmerzen in unser Leben bringt, hat dann ein Ende, wenn Jesus wiederkommt. Der Prophet Hosea musste auf Gottes Geheiß, ich habe es ja schon erwähnt, er musste eine Prostituierte heiraten, um so das Verhältnis zwischen Gott und Israel darzustellen. Die Lebensweise des Propheten wurde so zum direkten Ausdruck der Botschaft, die Gott schon seit Ewigkeiten gepredigt hat und weitergegeben hat. Bei Hosea ist es eine Geschichte voller Schmerz und Enttäuschung. Und wenn wir im Buch Hosea lesen, dann verschwimmt manchmal die Perspektive von Hosea und von Gott und wir wissen nicht, wer spricht hier gerade von Schmerz. Ist es Gott oder ist es Hosea? Hosea wurde von seiner Frau betrogen und nicht nur einmal. Und trotzdem ist er immer wieder zurückgekehrt. Für Hosea wie für Jesus gilt, dass er uns nie fallen lässt. Wie lebst du deinen Bund mit Gott? Welche Botschaft gibst du weiter mit der Art und Weise, wie du deinen Bund lebst? Und ich glaube, es ist auch mir wichtig zu sagen, es ist egal, wie oft ich und du Gott auch schon, wie oft wir auch Gott schon betrogen haben, er liebt uns immer noch. Er kommt für uns. Gott ruft dich und mich immer noch zu sich. Und wenn du diesen Bund mit Gott vielleicht noch gar nicht geschlossen hast, dann ist heute der Tag dazu. Schließe den Bund mit Jesus jetzt. Dann wird er dich heimholen. Dann bist du ihm versprochen. Dann kannst du warten auf Jesus, dass er dich heimholt. Ich möchte meine Predigt mit einem Text aus Offenbarung 21 beenden und ich bitte euch, das auch mit aufzuschlagen. Offenbarung Kapitel 21, ab Vers 1. Offenbarung Kapitel 21, Vers 1. Da schreibt Johannes: Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und ich wünsche mir, dass wir alle diesen Wunsch mit mir teilt, nach dieser Sehnsucht endlich heimgeholt zu werden. Und dass wir auf eine Welt hoffen können, wo es genau das nicht mehr gibt, was wir jetzt in unserer Zeit erleben. Und dass wir das, was in Offenbarung 21 geschrieben ist, dass wir das für uns persönlich, in unserem eigenen Leben, mit unseren Lieben, die wir haben, erleben dürfen. Amen.